Desaströser defensiver Totalausfall. Schalke geht zu Hause 1:6 unter.
Union zeigt Schalke die bittere Realität auf. Ist diese Mannschaft überhaupt Bundesliga tauglich?
Alte Krankheit kehrt zurück. Mehr Standardgegentore als eigene.
Wichtiges Spiel gegen unentschieden Könige der Liga. Punkten ist Pflicht.
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Schalke,
die Nordkurve
und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute, ja, nach unserem zweiten Heimspiel der Saison zu Hause gegen Union Berlin. Von uns, ja, mit Freude, mit Spannung erwartet. Es war klar, dass es sicherlich kein leichtes Spiel werden wird gegen, den, ja, muss man sagen, einen der ersten Bayern-Verfolger. Ja, aber mit dem, was dann kam, haben wir nicht gerechnet. Endstand in der Felddienstarena 1:6. Und mit mir das Spiel zusammen verfolgt hat der liebe Felix. Ja, und war mit Sicherheit genauso fassungslos wie ich angesichts des Spiels. Hallo Felix.
Hi, Glück auf. Ja, war fassungslos. Ich bin noch immer fassungslos. Der Schock sitzt noch tief. Wirklich... kompletter Totalausfall, da wurde uns, glaube ich, echt mal aufgezeigt, die knallharte Bundesliga-Realität und ja, wie gesagt, dass wir halt noch so viel aufzuarbeiten haben, wir müssen noch so in diese Saison reinfinden, so in die erste Liga wieder reinfinden. Ich vergleiche das ja immer eigentlich gern mit Bremen, so wenn du dir die Bremer anguckst und wenn du uns anguckst, ne, das ist halt ein Klassenunterschied auch da. Tut weh, sich das anzugucken, ehrlich gesagt, und 6 Dinger zu Hause fangen, ja, das ist noch nicht oft passiert.
Ja, dass das letzte Mal passiert ist, war Real Madrid ja. Der Gegner. Die Ansprüche haben sich etwas verschoben, muss man sagen. Fun Fact übrigens zu Bremen, Bremen wäre auch mit uns punktgleich, wenn es keine Nachspielzeit geben würde. Die haben einfach jetzt inzwischen in der Nachspielzeit 4 Hütten gemacht. Dadurch das Spiel gegen Dortmund gedreht und gegen Stuttgart noch einen Punkt geholt und jetzt zumindest den Anschluss wieder geschafft gegen Frankfurt. Ich habe ehrlich gesagt, dass sie es auch noch schaffen. Aber Bremen, also wenn man sich auch mal anguckt, die Offensive der Bremer im Vergleich, wir sprechen sicherlich später noch über die anderen Spiele, aber Bremen hat halt 10 Tore schon gemacht und wir haben halt 4 gemacht.
Also, wovon 2 halt Elfmeter waren auch, ne? Muss man auch noch dazu sagen.
Ja. Und, muss man dazu auch noch sagen, genau.
Das ist es halt wirklich nicht, ne? Und sowohl hinten als auch vorne zeigen sich da echt Schwächen auf, die halt, ja, die mich befürchten lassen oder uns befürchten lassen, denke ich, dass wir in dieser Saison, ja, mehr als der Abstiegskampf wird das halt nicht. War von vornherein auch klar eigentlich, aber...
Ja, ich habe ja trotzdem eigentlich gesagt, ich bleibe ja eigentlich bei meiner These nach 4 Spieltagen trotzdem, dass beide Aufsteiger nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Bremen scheint da ihre Pflicht zu erfüllen, aber ja, am 4. Spieltag muss man ja. Dann halt auch so ehrlich sagen, das erste Mal haben wir einen der letzten 3 Plätze. Ja, Platz 16 zwar, aber 2 Punkte aus 4 Spielen ist durchaus dürftig, vor allen Dingen, weil wir jetzt nicht diesen brutalen Saisonstart wie sonst mal haben, wo wir dann gerne mal gegen Bayern, Dortmund, Gladbach und Leverkusen an den ersten 5 Spieltagen spielen. Das war es jetzt nicht. Klar, Union, krasser Gegner. Aber auch Wolfsburg hat nur 2 Punkte, gegen die wir gespielt haben. Und Köln spielt jetzt auch nicht wahnsinnig prominent. Also
deswegen, also ich finde, dass man das Spiel schon gut als Maßstab halt nehmen kann und darf, auch wenn Union wirklich halt ja, europäische Ansprüche hat zumindest, ist das, finde ich, schon so ein Gradmesser. Weil ich finde halt, wenn du in Bundesliga spielst, dann darfst du gegen keinen Gegner so viele Buden fangen. Ehrlich gesagt, also 6 Tore, das ist eine Ansage. Das ist heftig.
Was passiert dann, wenn die Bayern kommen?
Also frage mich auch, ehrlich gesagt. Also das war auch kein, wie gesagt, muss man auch dazu sagen, es war kein Ding der Einstellung jetzt von unserer Mannschaft, so dass die auf einmal sich komplett aufgegeben haben oder so. Das finde ich was nicht. Es war einfach fehlendes Können, fehlendes taktisches Verständnis, überall an allen Ecken Note 6 eigentlich in diesem Spiel. Da ist alles auseinandergeknallt. Ich würde sagen, fangen wir an, drüber zu reden.
Ja, vielleicht noch einen Satz dazu, ganz kurz vorher. Wir fangen uns gegen Union Berlin 6 Tore. Was soll denn passieren, wenn Maja Yoshida und Marcin Kaminski gegen Sadio Mané spielen?
Ja.
Das Letzte, was die Bundesliga braucht, ist ein Sadio Mané, der der völlig desolaten Defensive von Schalke an einem Freitagabend
einen neuen Hütten. Das Einzige, was uns retten kann, ist eine gute Abseitsfalle da. Weil Sadio Mané ja schon irgendwie sein viertes Abseitstor dieses Wochenende, fünftes Abseitstor geknallt hat. Ja, naja, kommen wir zum Spiel, kommen wir zur Aufstellung.
Sadio Mané hat mehr Abseitstore als unsere ganze Mannschaft.
Scheiße, ey. Komm, hör auf, ey. Let's go. Aufstellung hat sich, es gab nur eine Änderung, Drexler kam zurück und hat direkt erstmal wieder schön Latzer ersetzt. Hat mich persönlich gefreut, ehrlich gesagt, weil, genau, Latzer nicht unser bester Freund hier in diesem Podcast. Sonst hat sich nicht viel geändert. Im Tor wieder Schwolo. Die Innenverteidigung haben gewählt, Ciao und Yoshida. Ciao wahrscheinlich jetzt, oder weiß wahrscheinlich. Das war sein letztes Spiel für den S04. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Rechts Cedric Brunner, links Thomas Uwian. Wir haben wieder mit einer Doppel-6 gespielt, mit Kraus und Kral, Doppel-K. Und ja, links Drexler, rechts Bülter, in der Mitte auf der 10 Salazar und vorne Kapitän Simon Terodde.
Ja, im Tor Schwolo oder wie der ARD-Kommentator grundsätzlich seit 4 Spielen sagt, Schwolo.
Schwolo.
Das finde ich sehr lustig. Es ist sehr, sehr witzig, weil unter den Videos alle immer schreiben, der heißt nicht Schwolo, der wird mit einem L geschrieben. Aber die ARD zieht es auf jeden Fall durch. Das finde ich immer sehr, sehr lustig. Ja, und mit der Aufstellung ins Spiel, ja, was soll man dazu sagen? Drexler fand ich nachvollziehbar, dass er wiedergekommen ist. Tobi Mohr war nach seinem Magen-Darm-Infekt offenbar noch nicht wieder bereit für die Startaufstellung und kam erst gar nicht zum Einsatz. Das fand ich auch merkwürdig. Ja, ansonsten alle Aufstellungen einigermaßen nachvollziehbar. Und mit, ja, muss man sagen, dem ersten Angriff, der tatsächlich Schalke gehört. Terodde nach 3 Minuten mit einem Kopfball, der ungefährlich ist, aber zumindest mit dem ersten Abschluss. Wir haben, muss man auch wirklich sagen, gut mitgespielt in den ersten Minuten. Aber nach 5 Minuten haben wir das erstmal aufgezeigt bekommen. Ja, was passiert, wenn da sehr, sehr schnelle Stürmer bei Union Berlin auf Maja Yoshida und Malik Chow treffen? Ja, Yoshida geht nicht vernünftig in den Zweikampf. Verliert den Zweikampf gegen Sibachö, wird er so ausgesprochen? Ich glaube schon. Dann ist Malik Chow viel zu passiv. Und am Ende muss Schwolo das erste Mal retten. Cedric Brunner schlägt den Ball dann weg ins Tor aus. Entsprechend gibt es einen Eckball. Ja, und zu dem Zeitpunkt hatten wir bereits 3 Gegentore nach Standards bekommen. Und dementsprechend war auf jeden Fall Vorsicht geboten bei der Ecke.
Ja, richtig. Denn dann sollte das 4. Standard-Gegentor folgen. Ecke wird kurz ausgeführt. Dachte ich erstmal schon, okay, Situation ist entschärft, weil ich halte so gar nichts von kurzen Ecken. Aber ja, Zuordnung, durch diese kurze Ecke haben wir komplett die Zuordnung in unserer Defensivreihe verloren. Langer Ball auf den zweiten Pfosten, wo Kraus wirklich katastrophal das Kopfballduell verliert, den Ball komplett unterschätzt und unterläuft. Ball wird wieder in die Mitte, in den 5-Meter-Raum geschlagen, wo sich dann am Ende Thorsby gegen fucking 3 Leute von uns durchsetzen kann. Also da stehen 3 Leute um ihn herum, namentlich genannt, waren es, glaube ich, Bülter, Yoshida und
Terodde.
Und das kann halt nicht sein. Bülter, Yoshida und Terodde sind keine kleingewachsenen Spieler. Und Thorsby, ja, das ist halt so ein 1,80-Mann. Ne? Der ist jetzt auch jetzt nicht, der ist kein Kopfballungeheuer, wirklich nicht durch seine Kopfballtore bekannt. Braucht den Ball dann nur aus 2 Metern.
Ja, Thorsby ist ein bisschen größer, also, aber trotzdem kleiner als Terodde. Der ist 1,90.
Okay. Aber also, sorry, Bülter, Yoshida und bei Bülter weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber Terodde und Yoshida sind halt größer, 100 Pro. Aber ist auch egal, wie kann das sein, dass
Bülter ist auch 1,90.
Wie kann es sein, dass 3 Spieler gegen einen das Kopfballduell so verlieren? Passivität hoch 10 da bei uns im Fünfer, Orientierungslosigkeit hoch 10 bei uns im Fünfer. Keiner weiß wohin mit sich selber und ja, dann steht es 1-0, direkt Chaos bei uns im Strafraum und das ist schon krass, wie da die Standards generell von Union ausgeführt worden sind. Man hat immer gesehen, es waren einstudierte Dinger von denen. Diese kurze Ecke auf den langen Pfosten wieder reingelegt, alles einstudiert gewesen und dass man da immer so billig drauf reinfällt, ne, ist halt auch wirklich, das ist, also Kreisliga-Niveau ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber das ist so traurig, sich so verarschen zu lassen.
Doch, die Ecke sah sehr nach Kreisliga aus, da wie der Ball da teilweise durch den Fünfer fliegt, ohne dass da mal einer vernünftig den Ball wegverteidigt bekommt. Und vor allen Dingen, Urs Fischer ist jetzt ja auch nicht irgendwer, der ist ja nicht ohne Grund hat der Union von da unten so weit nach oben geführt, dass die jetzt auf Platz 2 stehen, punktgleich mit dem FC Bayern nach 4 Spieltagen. Das hat ja einen Grund. Ja, und da muss man ganz einfach sagen, das darf nicht sein und die Trainer finden es ja heraus. Also Urs Fischer, dem wird das ja klar gewesen sein. Ich gehe davon aus, dass Union Berlin sehr, sehr bewusst in der Vorbereitung auf das Spiel nochmal Standards trainiert hat oder einstudiert hat und dass die dann da ja, zum ersten Mal und Spoiler, das Ganze wird noch ein zweites Mal passieren, zweimal nach Standards erfolgreich sind, das darf halt nicht sein. Wir haben halt, wie schon in der Überschrift gesagt, weniger Tore als Standard-Gegentore. Das darf halt nicht sein.
Ja,
das
ist eine alte Krankheit.
Nach 4 Spielen 5 Standard-Gegentore, ja, wirklich.
Ist eine alte Krankheit wirklich, die wir auch in unserer Abstiegssaison halt hatten, die wir in der zweiten Liga so ein bisschen wieder, sagen wir mal, gelegt bekommen haben, aber Das ist halt echt tödlich im Abstiegskampf, da wenn du standardanfällig bist, so wie wir es gerade sind, das kann Genickbruch sein im Abstiegskampf auf jeden Fall. Aber Reaktion von uns nach dem Gegentor war echt richtig gut. Bülter vorne spielt den Ball zur Tirole, der nimmt den Volley ab und ja, Renault noch riesig gehalten, ist vielleicht groß gesagt, aber gute Parade von Renault, auch Ex-Schalker übrigens gewesen. Der leitet den Ball dann zur Ecke und die Ecke sollte auch dann mal gefährlich werden. Standards auf unserer Seite können wir immer noch, liegt aber eigentlich auch maßgeblich nur an Thomas Uwian, der halt echt geile Flanken bringt. Ja, Ciao aus 3 Metern, muss man auch sagen, kann man auch platzierter mal köpfen in die Arme von Renault, der den Ball da abwehren kann. Und ja, das war eigentlich eine echt wilde Anfangsphase, in der wir auch unsere Spielanteile hatten, in der wir auch mal nach vorne gekommen sind und es sah halt wirklich nach vorne hin in der ersten Halbzeit, muss man ehrlich sagen, nicht allzu schlecht aus.
Nein, auf jeden Fall haben wir eine Reaktion darauf gezeigt, dass es mir immer wichtig, dass man halt nicht den Kopf hängen lässt, wenn du halt so ein frühes Gegentor fängst. Klar, wie das zustande gekommen ist, haben wir gerade schon ausführlich diskutiert. Aber da muss man halt auch mal 5 gerade sein lassen und dann auch die entsprechende Reaktion zeigen. Kam. Und man muss sagen, wir haben tatsächlich nicht das Einzelspiel, sondern Konferenz geguckt und wir haben sehr, sehr große Spielanteile von Schalke gegen Union gesehen in dieser Phase, weil es einfach das attraktivste und spannendste Spiel war, weil es wirklich von links nach rechts ging. In der Folge ist dann das Spiel immer noch sehr ausgeglichen gewesen, mit leichten Feldvorteilen sogar eher für uns, würde ich sagen. Aber ohne die größeren Chancen tatsächlich. Es gab in der 24., 25. Minute eine Szene, wo Yoshida den Ball an den Arm von Knoche köpft, aber ja, nicht überprüft worden. Kann ich auch nachvollziehen in einer engen Eckballsituation. Ja, eher kein absichtliches Handspiel. Anders sollte es dann aber aussehen, schon in der 29. Minute. Also ich muss sagen, das war der lustigste Moment des Spiels für mich, dass die da ernsthaft sich drüber beschwert haben. Also nachdem Patrick Herrmann ja bisher schon einen sensationellen Handelfmeter verursacht hat, für Schalke gegen Gladbach damals, hat Robin Knoche nur 2 Spiele da gespielt, das nochmal getoppt. Ich weiß nicht, was in der Felddienstarena, was die denen da ins Wasser mischen, aber das ist ja unfassbar, wie die da teilweise hingehen. Also, der Arm über dem Kopf ausgestreckt, an die Hand, also
in besser Beachvolleyball-Manier.
Das war ein Block vom Beachvolleyball nach der Baggereinlage von Patrick Herrmann. Also Robin Knoche mit einem der klarsten Handspiele im Strafraum, die ich je gesehen habe. Und ja, Robert Hartmann braucht keine Unterstützung des Videobeweises. Es hat nicht nur die Nordkurve, sondern auch er und alle anderen auf dem Platz gesehen. Ganz klares Handspiel. Robin Knoche, wie gesagt, beschwert sich. Ja, aber Sehr, sehr lächerlicherweise, muss man sagen. Ja, und entsprechend gibt es den Elfmeter. Nach dem Fiasko von letzter Woche hat Tirole wieder den Ball in der Hand. Da ist mir das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht. Aber Marius Bülter hat dann doch die Verantwortung übernommen. Die Meinungen gehen etwas auseinander, ob Bülter Tirole den Ball weggenommen hat oder ob Tirole freiwillig abgegeben hat. Ja, meiner Meinung nach hat Bülter gesagt, Simon, pass auf, ich mach das.
Sah zumindest so aus.
Aber, ja, sah zumindest so aus, aber trotzdem, was da letztendlich gesprochen wurde, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Marius Bülter gegen Gladbach verwandelt, nimmt sich ein Herz, ja, verlädt sehr gut Renault, schiebt unten links ein, Ausgleich 31. Minute und nach einer halben Stunde muss man konstatieren, gutes Heimspiel von uns.
Ja, auf jeden Fall. Ausgleich auch verdient gewesen und danach hatten wir auch wirklich dann ja, die Fans natürlich im Rücken. Die Stimmung natürlich, muss man auch wieder sagen, war super. Wirklich 90 Minuten lang auch trotz des Ergebnisses 90 Minuten da wieder Vollgas gegeben. Ja, aber wie es dann so kommen sollte in unsere gute Phase, ja, laufen wir dann in einen blöden Konter rein. Gieselmann, der Brunner mit einer Finte auf der rechten Außenbahn, wirklich, also es ist schon peinlich, so stehen gelassen zu werden, ehrlich gesagt. Irgendwie landet der Ball, dann kommt der Ball durchs Zentrum, landet er bei Becker, der dann von der Strafraumkante dann abzieht. Ball wird ja unhaltbar von Chao abgefälscht und der Ball kullert, ja, richtiges Eiertor eigentlich, kullert da über die Linie. Steht 2-1 für Union. Ganz, ganz bitter für uns, weil wir da wirklich die besseren Spielanteile hatten, nach dem Ausgleich da echt nach vorne gepeitscht sind, über Salazar, über Bülter. Ja, sollte nicht sein, 2-1 bekommen und ja, richtig dicker Dämpfer fürs Schalker Spiel dann in der Folge.
Vor allem, Chao fälscht den Ball zwar unhaltbar ab, so, da will ich ihm gar nicht den Vorwurf machen, vielmehr mache ich Chao wieder einen Vorwurf, dass der Becker nicht verteidigt. Also wenn man sich das nochmal anguckt, der hat erst keinen Zugriff und hat dann 5 Meter Abstand zu seinem Gegner. Also es kann nicht sein, wie der das verteidigt in der Mitte da teilweise. Der soll mit Yoshida da ein Bollwerk in der Abwehr und macht dann so einen Scheiß da, wirklich.
Katastrophe. Da stehen halt mehr als 2-3 Spieler frei von Union an der Strafraumkante. Die können sich da noch 2 und den Ball hin und her schieben. Das geht halt echt nicht. Da muss einer von den Verteidigern rauskommen, draufgehen, da sein, aber ja, irgendwie wirklich, also die was diese Abwehr nicht, sich geleistet hat, auch was schon auf der rechten Seite passiert ist mit Brunner, also der wird da mit einer Finte, mit einer billigen Schusstäuschung da hops genommen und komplett aus dem Spiel genommen, hat gar keinen Zugriff mehr und dann so ein einfacher Ball ins Zentrum, wo auch, muss man auch sagen, wo sind Kraus und Kral da? Weiß ich auch nicht, die Saufpferder liefen irgendwie weg. Unterwegs, keine Ahnung. Und ja, dann freier Schuss. Klar ist bitter, dass er dann so abgefälscht wird, weil ich glaube, so wäre er eigentlich relativ easy haltbar gewesen für Schwolo, aber so ist das halt nun mal, ne?
Ja. Infolge des Tores kurz Aufregung und eine Unterbrechung von 3 Minuten und zwar sind die Union-Spieler in die Kurve gelaufen zu ihren Fans, also Richtung Gästeblock, um da das Tor zu bejubeln. Und ein Fotograf von Union Berlin, also sowas wie das Pendant zu Dirk Große Schlamann bei uns, der ist kein Fotograf, aber letztendlich Journalist und der da halt irgendwie Fotos machen wollte, ist gestürzt in den ja, Graben, den wir einmal um das Spielfeld gezogen haben in der Felddienstarena. Ja, musste dann vom medizinischen Personal abgeholt werden und abtransportiert werden, ins Krankenhaus verfrachtet werden. Hat sich glücklicherweise nur 2 Rippen gebrochen, ist wohl auf. Also hätte auch durchaus deutlich schlimmer ausgehen können, jeder, der weiß, ja, wie tief das da runtergeht und dass das da knallharter Beton ist, weiß, dass das ja, nicht ganz ungefährlich ist. Ja, gute Besserung weiterhin an die Linie. Cool übrigens auch von Union-Spielern, dass sie da ihren Jubel unterbrechen und ja. Direkt erstmal auf den Abtransport waren. Der Support ist daraufhin bis kurz vor der Halbzeit auch von beiden Mannschaften eingestellt worden. Dementsprechend, ja, mit Union-Fans und Spielern kann man doch durchaus arbeiten, auch wenn da die Sympathie mal für 90 Minuten ruhen muss.
Das stimmt, aber dann pünktlich ja zur 45. Minute wurde der Support dann wieder aufgenommen. Durch die Stadionlautsprecher wurde dann nochmal halt auch verlautet, dass es dem Fotografen wieder gut geht oder besser geht zumindest, dass also nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, und mit der 45. Minute in der Nachspielzeit holt sich Chao wirklich dumm seine erste gelbe Karte ab. Torsby, der sich den Ball da eigentlich zu weit vorlegt. Chao muss eigentlich nur noch den Ball ablaufen gegen ihn. geht aber zu hart in den Zweikampf, fällt Torsby da im Halbraum rechts und ja, Freistoß für Union und wir hatten es gerade ja angekündigt, Freistöße, ne? Standards sind immer schwierig bei uns und das sollte man dann auch wieder sehen.
Ja, Freistoß kommt rein, Drexler denkt sich, ach, 45. Minute, wir liegen 2-1 zurück, ich glaube, ich kläre mal den Ball mit der Hacke. Ja, der Ball wird sensationell bis 25 Meter vors Tor geklärt, wo er direkt Yannick Haberer auf den Fuß fällt, der den Ball mit vollem Risiko nimmt, draufknallt. Schwolo sieht unglücklich aus, ich weiß gar nicht, ob ich ihm da einen Vorwurf machen will, weil er den Schuss unglaublich spät sieht. Ja, der Schuss ist zwar recht mittig, aber mega hart. Schwolo kann nicht mehr entscheidend retten. Der Ball schlägt rechts oben ein. 3-1 und ja, 3 Euro ins Phrasenschwein, aber psychologisch ganz ungünstiger Zeitpunkt.
Ja, geknickt dann in die Halbzeit gegangen und obwohl man wirklich, sag ich mal, ich glaube, wir hatten sogar mehr Torschüsse. Union ultra effizient gewesen vorne. Also die haben gefühlt wirklich 4-5 Mal aufs Tor geschossen, daraus 3 Tore gemacht. Die Expected Goals waren, glaube ich, auch eher auf unserer Seite als auf Unions Seite. Bitter, dass man sich da so einen Spielverlauf fängt, sag ich mal. Aber muss man auch sagen, ist jetzt nicht das erste Mal so genau vorgekommen, weil auch gegen Köln waren wir teils das bessere Team und verlieren so das Spiel. Muss man vielleicht auch rückblickend sagen, oder jetzt nochmal, also wir müssen einfach vorne müssen wir einfach zielstrebiger sein, die Pille mal unterkriegen, weil die Chancen waren da. Das nochmal Thema harmlos Offensive, auch ein Punkt, wo wir auf jeden Fall angreifen müssen, wo wir auf jeden Fall noch viel aufzuarbeiten haben, denn, weiß ich nicht, wie gesagt, wir hatten mehr Torschüsse als Union, mehr Strafraumszenen als Union und die machen halt 3 Buden und wir nur 1 durch einen Elfmeter und da ist ja irgendwo ein Ungleichgewicht, ne?
Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch ein bisschen dran geglaubt.
Ja.
2 Tore Rückstand so. Die erste Halbzeit hat mich da eigentlich recht froh gemacht, aber das Spiel lief keine 20 Sekunden in der zweiten Halbzeit. Da war dann ja letztendlich der sprichwörtliche Deckel drauf. Der nächste psychologisch ganz schlechte Zeitpunkt. Schalke noch völlig in der Kabine. Sibachö in den Lauf, Yoshida und Chao geben Begleitschutz, verteidigen kann man das nicht nennen. Yoshida versucht reinzugrätschen, ja, Ball prallt auch noch zurück zu Geraldo Becker, ja, und der kann dann zum 4-1 einschieben, komplett alleine vor Schwolo. Dann war das Spiel auch letztendlich endgültig gelaufen, das muss man sagen. Und das hast du dem Spiel auch direkt angemerkt, ja, ne? Also, Union hat nicht mehr großartig nach was nach vorne gemacht, weil warum auch? Dementsprechend ist das Spiel sehr, sehr verflacht, hat deshalb auch logischerweise deutlich weniger Screentime in der Konferenz bekommen. Nach einer Stunde haben wir dann auch nochmal dreifach gewechselt. Latzer für Kral, der mal wieder schwach war. Larsen, der einfach noch nicht für 90 Minuten da ist. Für Drexler, der jetzt ja auch länger nicht gespielt hat, sinnvoller Wechsel. Und Flick für Kraus, der endlich mal ein bisschen Einsatzzeit bekommen hat und ja auch okay war. Ja, dann hat es auch wieder weitere 10 Minuten gedauert, bis man das nächste Highlight irgendwie besprechen könnte. Torsby wird also so unglaublich frei zum Schuss kommen lassen. Also wirklich Uwean und Chao geben da eine unglaubliche Frechheit von Begleitschutz ab. Da wirklich kein Zugriff, die lassen den da durch den Strafraum dribbeln. Der kommt zum Abschluss, knallt den Ball an die Latte. Hätte gut und gerne dann das 5-1 sein können zu dem Zeitpunkt. Ja, Aluminium rettet uns letztendlich, aber also defensiv wirklich völlige Katastrophe.
Ja, 100 pro. In der Folge gab es dann auch wieder nochmal einen Doppelwechsel. Wechselkontingent dann damit ausgeschöpft. Mollet kam für wieder einen ausgepowerten Salazar, schon in der 70. Minute. Auch ein Problem, das wir schon letzte Woche mal angesprochen haben. Genauso wie Simon Terodde, der dann ausgewechselt wurde für Sebastian Polter. Der auch vielleicht gleich nochmal wichtig werden sollte. Aber wirklich, also was defensiv da abging, war wirklich katastrophal. Du hast es gesagt, Begleitschutz die ganze Zeit. Union, muss man sagen, die haben die zweite Halbzeit auf 5% gespielt, also höchstens auf 5% gespielt. Für die wäre das Spiel ja auch, sag ich mal, gelaufen. Aber wie kann man da noch solche Chancen, sag ich mal, zulassen, solche Aktionen der Unioner, so viele Strafraumszenen der Unioner zulassen, die halt wirklich, die sind auch nicht mehr mit vollem Tempo gegangen. Becker wurde noch ausgewechselt für Michel. Da war wirklich gar nichts. Gar nichts von uns zu sehen, auch nach vorne hin. Wir haben uns, ja, ich will nicht sagen aufgegeben, es hat einfach, sag ich mal, wirklich die individuelle Klasse oder die Qualität im Kader einfach gefehlt, da nach vorne irgendwie nochmal Akzente zu setzen. Also wir hatten ja wirklich keine Aktion mehr so wirklich vorne. Und die letzten 10 Minuten, die dann angebrochen sind, sollten dann ja in der 87. Minute nochmal uns ein Gegentor beschenken, Sven Michel. Also da muss ich auch sagen, Ciao hat sich damit wirklich, schon mal Spoiler für mich, als Depp des Tages mit der Aktion gekürt. Langer Ball,
unfassbar.
Langer Ball, und Ciao probiert da irgendwie mit dem Kopf hinzugehen. Der Ball rutscht ihn aber so zwischen Kopf und Hüfte irgendwie durch. Ja, Michel dann frei vor Schwolo, der schiebt den Ball ganz überlegt dann rechts unten ins Eck ein. 5-1, und also was Ciao da gemacht hat, ne, dass wir für den da jetzt noch so viel Geld kriegen, ist eine Riesenfrechheit eigentlich. Der hat sich da komplett verschätzt. So wie in jeglicher anderen Defensivaktion, die er in diesem Spiel gebracht hat. Also Yoshida und Ciao auch beide mit der Kickernote 6 bewertet. Schafft das mal als Innenverteidiger. Die hatten von 6 Toren, das eine kommt ja noch, hatten die wirklich, glaube ich, bei 5 beide ihre Aktien drin. Und ich habe da keine Worte für, wirklich.
Ja, du hast es gerade schon gespoilert. 3 Minuten später macht Sven Michel, der als Einwechselspieler einfach nochmal einen Doppelpack schnürt. Der wollte sich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen zeigen. Letztendlich, das Fußball ist so einfach. Renault-Abschlag, Behrens verlängert in den Lauf von Michel. Die Innenverteidigung pennt, Yoshida und Schau verteidigen, als ob sie in der Landesliga spielen würden. Michel nimmt den Ball im Stile eines André Schürrle beim 7:0 gegen Brasilien. Einfach mal Volley, Vollgas, Schwolo, keine Abwehrchance, 6-1, so einer geht dann halt auch noch rein an so einem Tag. Ja, und nach 90 Minuten und wenigen Sekunden hat Robert Hartmann dann auch Erbarmen mit Schalke, pfeift das Spiel ab, Nachspielzeit nicht mehr notwendig. Endstand 6-1 für Union Berlin. Man muss sagen, wenn man sich auf die Statistiken guckt, am Ende haben wir mehr Torschüsse, 16-12. Ja, wäre das aber überhaupt nicht effektiv, muss man einfach sagen. Die Laufleistung ist erschreckend. Wir sind laufen tatsächlich ganze 7,5 Kilometer weniger als Union. Ja, wo noch die Verantwortlichen letzte Woche über die Laufleistung sich ja so ein bisschen aufgegeilt haben darüber, dass es ja dann nicht an der Fitness liegen kann. Fitness war kein Problem. Also, was heißt Fitness war kein Problem? Als Fitness ein Thema wurde, war das Spiel halt entschieden nach 46 Minuten. Ne? Ja. Muss man halt sagen, da konnte Fitness kein Thema mehr
trotzdem,
werden.
Trotzdem glaube ich, dass die 7 Kilometer hat Union in der zweiten Hälfte rausgeholt. Ein Großteil davon. Also das haben die nicht, in der ersten Hälfte, das war kein Ding, was über das ganze Spiel so lief, weil wir in der ersten Hälfte auch unsere Aktion hatten und auch viel den Ball hatten. Siehe Ballbesitz, wir hatten zum ersten Mal über 50% Ballbesitz. Krass, 59% insgesamt. Bei einem Heimspiel eigentlich so auch zu erwarten, aber ist halt trotzdem wirklich, also wenn du dir die Stats eigentlich anguckst, bis auf die Laufleistung, darf das Spiel nicht 1-6 ausgehen. Also.
Ja, überhaupt nicht. Aber Union Berlin, muss man sagen, will auch gar keinen Ballbesitz haben. Union Berlin hat bisher 10 Punkte aus 4 Spielen und hat in jedem einzelnen Spiel weniger Ballbesitz als der Gegner gehabt. Effektiv.
Ja, das ist schon gut von denen, das stimmt schon. Also so glaube ich auch, dass sie wirklich Europa packen, wieder einmal. Mal gucken, wie die jetzt mit der Doppelbelastung oder Dreifach...
Die sind Bayernjäger, ja. Die werden Meister, pass auf.
Ja, zu gönnen ist es ihnen auf jeden Fall, aber wieso ist es bei uns nicht so? Ich meine, ich brauche auch nicht den vielen Ballbesitz, aber wie gesagt, ey, wir müssen die Buden einfach machen. Wir sind da, also das Spiel jetzt am Samstag hat mir so krass aufgezeigt, ey, das geht halt wirklich wieder um Klassenerhalt. Ich habe noch bei der Saisonprognose, ich glaube, wir haben Schalke auf Platz 10 oder so getippt, ne?
Ja, wir waren beide, ich bin da auch immer, also nee, Platz 10 glaube ich nicht, ich glaube aber trotzdem, dass wir da rauskommen.
Also,
denn die nächsten Spiele werden es zeigen.
Die nächsten zwei Spiele sind
jetzt in Stuttgart. Stuttgart hat auch noch nicht gewonnen. Die sind genauso sieglos wie wir. Die haben da 3-mal unentschieden, 1-mal verloren. Da müssen wir zumindest einen Punkt holen. Und danach spielen wir gegen VfL Bochum. Und bei aller Liebe und Sympathie zum VfL Bochum, wenn du das nicht gewinnst, kannst du die Mannschaft auch abmelden. Also, die sind sowas von scheiße.
Ja, aber ja,
du verfliegst das zweite Jahr, wenn du das nicht gewinnst.
Ich glaube auch, dass wenn wir jetzt in den nächsten zwei Spielen nicht 4 Punkte mindestens holen, dann sieht es ganz, ganz süß aus. Wenn wir beide verlieren, da will ich gar nicht dran denken. Dann glaube ich auch, dass es sehr dünn wird für Kramer, ehrlich gesagt. Dann wird richtig Unruhe passieren. Ja. Ich glaube, Kramer wird nicht fliegen vor dem Derby dann, weil das nächste Spiel wäre dann das Derby. Aber wenn wir im Derby da auch noch so eine...
Boah, aber das ist dann schlimm, weil dann, wenn dann nämlich Kramer im Gespräch ist, dass der fliegt, dann wird das nämlich so ein ganz schlimmes Derby, so ein 5-0
dann fliegt der direkt noch... Ja, dann ist er weg, aber ich weiß auch nicht, ob man einen neuen Trainer vielleicht zumuten will, direkt im Derby die Packung zu geben, weil wir werden im Derby, wenn wir mit der Leistung gehen, kriegen wir dann noch mehr Dinge als 6, also sorry...
Ja, Derbys haben ihre eigenen
Gesetze. Natürlich haben Derbys ihre eigenen Gesetze, aber...
Wir können da vorher die Woche 3-0 gegen Bochum verlieren und dann gegen Dortmund plötzlich 4-1 gewinnen. Das kann alles passieren.
Bin ich aber ganz ehrlich mit der Abwehr da hinten. Ich hab richtig Angst.
Ja, wir müssen ja noch wen verpflichten. Also, kommen wir gleich nochmal zu. Wir ganz schnell abrappen. Held und Depp. Weißt du was, ich mache jetzt einfach einmal kurz beide. Held, Bülter, der Einzige, der irgendwie Akzent nach vorne hatte, der hatte die Eier, Terodde da den Ball wegzunehmen, zumindest in meiner Welt, hat er dem den Ball weggenommen. Guten Elfmeter geschossen, das einzige Tor gemacht, über den habe ich mich nicht aufgeregt. Held, aber mit einer Kickernote 4,5 jetzt auch nicht prominent gut. Ja, Depp, du hast es gerade schon gespoilert, Malik Ciao. Ich wollte jetzt gerade ein ganz schlechtes Wortspiel machen, damit, dass er geht mit seinem Namen, aber das lasse ich mal jetzt. Malik Ciao von 6 Toren an 3 bis 4 maßgeblich beteiligt. Jede Abwehraktion war scheiße. Mir fällt nichts dazu ein. Wir kriegen jetzt Geld für den. Wir gehen direkt zum nächsten Thema. Malik Ciao bereits am Sonntag in Mailand gelandet. Auch das
finde ich auch fragwürdig.
Kann der 90 Minuten
spielen? Kann das sein, Alter? Der war
find ich auch
Kopf,
fragwürdig.
Im Kopf war der schon in der Serie A. Safe. Also, ja,
natürlich.
Und das geht und doch nicht. Also, dann spiel von mir aus mit Kaminski, aber der Typ hat doch nicht mehr vollen Fokus auf den Verein, auf den S04. Das weiß ich nicht. Also, bei aller Liebe, Malik Ciao, sympathischer Typ. Ich finde voll cool und Junge aus der Knappenschmiede gewesen und cool, dass er jetzt so seinen Weg da
ist. Ist doch okay, dass der zu Mailand geht.
Also, ich gönn ihm das auf jeden Fall, aber nee, muss nicht.
Nee, wirklich nicht. Also, hätte man anders lösen können. Vorher wurde da keine Aussage zugetroffen, irgendwie, ob er bleibt, ob er geht. Ja, und kurz darauf war es dann mehr oder weniger klar, dass es das letzte Spiel für ihn im Schalker-Trikot war. Ja, geht jetzt nach Mailand für, erst hieß es 5 Millionen, jetzt heißt es aus anderen Quellen wieder 10 Millionen plus Boni. Ja, mal gucken, in den nächsten Tagen wird sich rauskristallisieren, was die Wahrheit ist. Ich tippe eher so gegen 8, 9, 10 Millionen, weil 5 Millionen
zu wenig. Ist zu wenig. Also, das wird auch gar nicht zur Transferpolitik von Schröder passen. Der hätte den für 5 Millionen nicht abgegeben, glaube ich. Da hätten wir den
eher... Plus die Boni, die wir da noch kriegen. Inzwischen sind Verträge ja so komplex, dass für Laien wie uns das gar nicht genau zu überblicken ist, wo da jetzt noch welches Geld in welchem Fall an Schalke fließt. Aber ich sag mal so... es macht auf jeden Fall Sinn. Das Ding ist nur, wir haben jetzt den 29. August. Transferfenster geht bis zum 1. September. Wir müssen halt noch einen verpflichten.
Ja.
Also Leo Greimel nach dem Kreuzbandriss ist nicht richtig. CC spricht weder Deutsch noch Englisch. Und Kaminski und Yoshida gegen Bayern Dortmund. Das geht nicht. Da fliegst du komplett auseinander.
Das funktioniert nicht.
Da wird der zweistellig, sag ich dir.
Also ich kann mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht sogar dann irgendwie gegen die Teams sogar auf 5er-Kette stellen hinterher wieder. So diese Not.
Ja, aber mit welchen Spielern denn? Wir haben ja nur so 3,5 Verteidiger.
Diese Not, irgendeine so eine Notverzweiflungslösung, dass du noch irgendwie, weiß ich nicht, Kraus oder was, Kral noch nach hinten ziehst, I don't know.
Bitte
nicht. Ja, ich bin da auch kein Fan von, aber ganz ehrlich, wenn das jetzt so weitergeht, dieses Spiel, ganz ehrlich, ne, das hat mir wirklich so Angst gemacht jetzt, weil es war, ich will Union nicht runterreden, ne, aber wenn du dir den Kader von denen anguckst, ne, das ist jetzt auch nicht, die haben da keine Weltklasse-Spieler, die haben da einfach eine gute Mannschaft stehen, einen gut zusammengestellten Kader. Ich will nicht sagen, dass unser Kader schlecht zusammengestellt ist, eigentlich gut zusammengestellt, aber einfach nicht von der Qualität her auf Bundesliga-Niveau. Du darfst ja auch gegen ein starkes Union Berlin, was seit 5 Jahren gute Arbeit macht, darfst du dir nicht diese 6 Dinger fangen. Und wie gesagt, wie soll das denn gegen Teams wie auch jetzt wieder erstarkte Leverkusener, gegen Dortmunder, gegen Leipziger, gegen Bayern, die vorne ankommen mit 100 km/h Spielern, die, also da werden wir überlaufen wie sonst was.
Ja, also ich bin gespannt, wie das werden soll. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen verpflichten. Wir können dir vielleicht einmal ein bisschen was zu den Gerüchten sagen. John Anthony Brooks ist im Gespräch von Wolfsburg. Ist jetzt auch nicht. Das Problem ist einfach, dass der einfach vom Spieltyp sehr ähnlich wie Yoshida ist. Ja. Der ist halt nicht mehr der Jüngste und vor allem nicht mehr der Schnellste. Und das ist halt gegen gerade so Mannschaften, wie du es jetzt gerade gesagt hast, einfach wirklich ein Problem. Nächstes Gerücht: Jordan Bayer von Gladbach, der da auch nicht so wirklich zum Zug kommt, könnte eine Option sein. Ich vermute, das wird dann wahrscheinlich eher eine Laie werden. Ich bin irgendwie nicht so ganz glücklich, aber ich habe ehrlich gesagt auch keine bessere Idee. Also nee. Es ist ein bisschen spät, um sich jetzt noch um Verteidiger zu kümmern, aber Rufen Schröder zieht da wahrscheinlich wieder irgendwo einen von wer weiß wo aus dem Hut. Ich hoffe dann bitte mit einem Glücksgriff, bitte nicht irgendwen, der wieder nur Probleme hat, bitte nicht. Also wir brauchen wirklich jetzt einen Verteidiger, der da solide wegverteidigt. Und also nicht so solche Sachen wie da gegen Union. Und bitte nicht Kaminski und Yoshida da jetzt. Also dann werde ich komplett wahnsinnig. Ja. Wie soll das denn dann werden?
Also es
Stuttgart hat nämlich auch verdammt schnell
Stürmer. Es ist wirklich ganz, ich habe das Gefühl, es ist wieder ganz kurz vor Krise. Also die Fans und so haben zwar den Spieler noch applaudiert, aber gibt denen noch ein Spiel, zwei Spiele, wo die so spielen. Dann ist auch auf den Rängen.
Ja, die beiden Ruhr-Revierderbys.
Dann ist auf den Rängen auch der Kredit verspielt. Also Kramer steht für mich jetzt schon eigentlich auf der Planke fast, weil.
Ja, aber das finde ich Quatsch.
Es ist Quatsch. Ich will auch einen Trainer haben, eigentlich, der also nicht zu voreilige Schlüsse zieht. Aber ich finde, die zum Beispiel letzten Spieltag hat man, finde ich, oder gegen Gladbach eigentlich eher, hat man die Spielidee so ein bisschen. Ja. Sich erahnen können, sag ich mal. Aber was da jetzt gegen Union passiert ist, also du kannst nicht, finde ich, es sind so viele Schwächen, die wir noch haben. Defensiv fallen wir auseinander, bei Standards fallen wir auseinander. Nach vorne hin spielen wir mit einer Effizienz, die wir einfach nicht als Abstiegskandidat verantworten können. Es ist überall gerade scheiße.
Ja, aber ganz ehrlich, ich sagte, ich finde nicht, dass Kramer da wirklich Aktien dran hat, weil ich finde, er hat die Emotionalität, die notwendige, es war ein bisschen wenig jetzt gegen Union, fand ich auch, wobei, wer will es beim 1-4 verdenken, fand ich okay, fand ich in Ordnung, Spielidee war für mich da, wir haben ja uns Torschüsse rausgespielt, wir haben ja Torschüsse gehabt und ganz ehrlich, was kann Kramer dafür, dass Yoshida und Chao da spielen wie, weiß nicht, als ob die noch nie vor den Ball getreten haben, also das sind ja die beiden besten Innenverteidiger und das System hat ja auch funktioniert gegen Gladbach und auch in der ersten Halbzeit, aber das kann ja nicht sein. Also, dass da 6 Bälle mal nach vorne kommen in dem Spiel, das kannst du selbst, wenn Mourinho oder Guardiola Trainer sind, selbst dann kriegen die 6 Bälle da vorne. Aber die haben dann Verteidiger, die sich da irgendwie mal trauen, in Zweikampf zu gehen und da nicht irgendwie irgendwelche komischen Slapstick-Einlagen machen und da Bälle auf Kniehöhe mit dem Kopf verteidigen wollen. Da kann auch ein Kramer nichts für. Er hat die beste Mannschaft aufgestellt, es machte Sinn. Alles hat irgendwo Grund. Und was soll Kramer machen, dass da irgendwie die Hälfte der Mannschaft kein Deutsch und kein Englisch spricht und deshalb das alles nicht versteht? Jetzt nach Lee, Mollet und Cissé sprechen auch kein Deutsch und Englisch, wo ich mich frage, wie haben die dann Vertragsverhandlungen geführt, aber egal. Also, ich finde nicht, dass Frank Kramer da so viel Aktien drin hat. Ich weiß, dass der schon wieder in der Kritik steht, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen verblendet durch die letzten Trainer, also wen wir da so zuletzt hatten, mit Ausnahme von Mike Büskens, also Gramotzes, Christian Groß, Manuel Baum und sonstige Konsorten, also, da wollen wir gar nicht drüber reden.
Ja, klar, aber irgendwie, ich weiß
nicht. Aber ich finde nicht, dass es an Kramer liegt. Ich finde, dass es einfach an individueller Klasse liegt, die einfach fehlt. Und das dann teilweise, also wir wollen ja, Chao und Yoshida haben ja schon gut gespielt. Die haben ja gute Spiele gemacht für uns. Es hat ja einen Grund, dass wir für Chao so viel Geld kriegen. Der hat ja Talent. Aber warum die dann da so bodenlos scheiße spielen, das ist mir ein Rätsel.
Also, auch die Wechsel finde ich. Ich sag, wie gesagt, es werden wahrscheinlich dann die nächsten Spiele jetzt zeigen, wie damit dann weiterverfahren wird, mal gucken. Aber ja, gegen Stuttgart und gegen Bochum, da wird, glaube ich, dann, sag ich mal, danach wissen wir, wo wir stehen, wo wir endgültig wirklich stehen, glaube ich. Auch was sowohl Trainer angeht, was Mannschaft angeht, was Kader angeht, was dann auch im Endeffekt das Ziel für die Saison angeht, gut, das ist sowieso der Klassenerhalt, aber wo wir uns da einordnen können. Weil aktuell mit der Leistung, wenn ich die anderen Spiele gesehen habe, muss ich sagen, gehören wir einfach zu den drei schlechtesten Mannschaften aktuell.
Das sehe ich nicht so. Also überhaupt nicht tatsächlich.
Wer ist denn besser noch? Also
Spielerisch fand ich, war es ja in der ersten Halbzeit okay, als dann irgendwann das Genick gebrochen war. Das Problem ist die Defensive. Spielerisch finde ich Bochum schlechter, Hertha schlechter, Mainz schlechter, Augsburg schlechter. Auch Köln und Stuttgart in weiten Teilen nicht gut. Also da fallen mir auf jeden Fall Mannschaften ein. Wolfsburg finde ich auch scheiße.
Also Hertha und Bochum geht also mit. Ich finde, Mainz hat schon gute Spiele gemacht auf jeden Fall. Köln.
Ja, gegen Augsburg haben die gut gespielt.
Ja, aber lass uns jetzt mal gegen Augsburg spielen, wie gesagt. Also ich meine...
Ja, wie gesagt, das sind auch bisher noch nicht die Gegner gewesen, die du schlagen musst.
Ja, ja, okay. Aber ich finde es halt interessant, dass du mal die Rollen vertauscht hast, weil sonst bist du eigentlich mehr der Pessimist und ich mehr der Optimist. Das ist gerade ganz lustig.
Ja.
Naja.
Ja, ja. Das Ding ist einfach, also ich möchte ja nicht sagen, dass ich optimistisch bin, aber ich bin einfach der Meinung, dass es im Premium-Produkt Bundesliga noch drei schlechtere Teams gibt. Da muss ich einfach mal wirklich sagen. Ja, also ich bin gespannt, was da jetzt so rauskommt. Ja, bevor wir noch zum Rest der Liga kommen, vielleicht noch einmal eine recht traurige Nachricht. Und zwar haben es vielleicht einige von euch mitbekommen. Und zwar ist, ja, Schalker Urgestein, Fanlegende und einer der emotionalsten Blogger und Twitterer und Medienpräsenzmenschen auf Schalke, Hasan Talipaji, der seit 2007 im Rollstuhl saß. Tot aufgefunden worden, ist verstorben im Nachgang jetzt des Spiels am Sonntag, glaube ich, ist es offiziell geworden. Ja, Anteilnahme ist sehr groß, gerade von weiteren medial auf Schalke aktiven Menschen wie der große Schlamann oder Andreas Ernst. In diesem Sinne auch von uns ein Rest in Peace. Genau, das vielleicht einmal noch, weil es, glaube ich, wichtig zu erwähnen ist, weil es wirklich ein Mensch ist, der sehr mit Schalke in Verbindung stand.
Genau.
So, jetzt den nächsten größeren Break. Gerade schon angekündigt, wir wollen gucken, was sonst in der Liga so passiert ist. Wieder ein ereignisreicher Spieltag, viel zu besprechen und die Konstellation, wie es so sonst in der Liga aussieht, erfahrt ihr in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Ich möchte erstmal eine Altrubrik nochmal aufleben lassen von uns. Wir haben die ersten drei Spieltage nicht gemacht. Die zweite Mannschaft. Wir haben eine zweite Mannschaft, die Regionalliga West spielt. Es hat auch ein bisschen Grund, dass ich es diese Woche erwähne. Und zwar haben wir gegen den Spitzenreiter und Aufsteiger Kahn Marienborn gespielt. Haben 1-2 verloren. Was aber wichtig ist, die vierte Liga und wir haben mit einer kompletten Profi-Viererkette gespielt. Alle vier Verteidiger haben Profiverträge. Links Kero Çalhanoğlu, in der Mitte Greimel und Cissé und rechts Aydin. Und mit denen haben wir gegen Kahn Marienborn uns zwei Dinger gefangen. Naja, auf jeden Fall, müssen wir vielleicht dann auch einmal kurz über den grundsätzlichen Saisonstart der zweiten reden. Sieht so ein bisschen so aus wie immer bei unserer zweiten, irgendwo im Mittelfeld der Regionalliga West. 7 Punkte aus bisher 6 Spielen. Sieht eher nach ein bisschen weiter unten die Saison als oben. Aber ja, wird auf jeden Fall auch für die zweite Mannschaft keine allzu leichte Saison. Nächsten Samstag haben wir Topspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Auch ein Verein mit ganz, ganz viel Tradition. Gespannt, was da ist. Aber kommen wir zur Bundesliga, wo wir anfangen am Freitagabend, wo man denkt, Freitagabend keine guten Spiele, aber ich hatte Freitagabend Zeit, war allein zu Hause und habe mir das Spiel angeguckt. Freiburg gegen Bochum und es war ein richtig geiles Spiel. Muss ich wirklich sagen. Ich glaube, Expected Goals, Freiburg hatte über 5 Expected Goals, Bochum über 3, zwei überragende Torhüter mit Riemann und Flecken. Geiles Spiel und am Ende, ja, entscheidet ein Elfmeter, der sehr, sehr dumm von Riemann verursacht wird, das Spiel. Riemann hält den Elfmeter, hält den ersten Nachschuss vom Elfmeter, beim zweiten ist er dann leider machtlos. Freiburg gewinnt 1-0. Ja, ein Spiel, wo man im ersten Moment denkt, ja, 1-0, kein geiles Freitagabendspiel, war richtig gut, richtig attraktiv, sich anzugucken. Und ja, wenn du Scheiß am Schuh hast, hast du Scheiß am Schuh. Bochum jetzt 18. 0 Punkte, dann verlierst du halt auch so ein Spiel, wo du zumindest Chancen hattest. Und das, obwohl Riemann bombenstark gehalten hat. Freiburg hat 29 Torschüsse. Das
ja. ist krass. Riemann, so einen wünschte ich mir eigentlich auch mal für Schalke zumindest. Das ist zumindest eine sichere Bank, die hinten haben. Aber naja, kommen wir zum Samstag. Ja, ein Spiel, wo zwei unserer Hassmannschaften, glaube ich, aufeinander getroffen sind. Der Big Shitty Club, Hertha BSC Berlin, hat zu Hause ja, unsere feine Freunde aus Lüdenscheid Nord empfangen, der BVB bei Hertha zu Gast. Und ja, Modest durfte sich zum ersten Mal in die Torschützenliste eintragen, knallt in der 32. Minute. Schönen Kopfball in den Winkel. Christensen sah ohne Abwehrchance. So ging es auch in die Pause. Hertha, auf jeden Fall die schlechtere Mannschaft in der ersten Hälfte. Dortmund hätte schon ja, 1, 2, 3 Buden machen müssen können. Aber Hertha hat sich ein bisschen gefangen in der zweiten Hälfte, konnte das Spiel ein bisschen offener gestalten und hatte auch die ein oder andere Chance. Richter hat am Ende nochmal die Latte getroffen bei seinem Comeback. Aber im Endeffekt konnte Dortmund dann das 1-0 über die Zeit schleppen und sich nicht wie letzte Woche noch gegen Bremen noch 3 Hütten in der Nachspielzeit fangen.
Ja, und das, du hast gerade schon kurz angerissen, Marco Richter, klar, bei aller Feindschaft zu Hertha ist es eigentlich schon die schönste Geschichte dieses Fußballwochenendes. Marco Richter ja in der Vorbereitung mit Hodenkrebs diagnostiziert worden und 7 Wochen nach Operation und ja, Behandlung steht er wieder auf dem Platz, gibt sein Comeback. Kann man nur alles Gute wünschen, Scheißkrankheit besiegt. Das gilt auch für ja, den ein oder anderen weiteren Bundesligaspieler wie Allaire, der jetzt auch erkrankt ist. Ja, genau. Ist eigentlich immer schön, wenn so jemand dann zurückkommt und wieder Bundesliga-Luft schnuppern darf, wenn du von so einer Krankheit halt so plötzlich irgendwie aus der Vorbereitung gerissen wirst. Kommen wir zu Bayer Leverkusen. Vorm Spiel, also wirklich bisher 17. gewesen, alles verloren gehabt, grauenvoll schlecht, Seoane war angezählt. Und Leverkusen hat sich den Befreiungsschlag ermöglicht. Gute erste Halbzeit, bereits zur Halbzeit 3-0 geführt bei Mainz 05. Letztendlich war Mainz eigentlich über weite Strecken auch das bessere Team mit mehr als doppelt so vielen Torschüssen. Ja, aber letztendlich reichen dann individuelle Fehler von Mainz, damit Palacios und Frimpong per Doppelpack Leverkusen auf die Siegerstraße führen. Aber Leverkusen konnte die Shitshow nicht ganz sein lassen. Bereits mit 3-0 in Führung fliegen in den letzten 15 Minuten noch einmal Hinkapi und Bakka vom Platz. Beide mit Gelb-Rot und am Ende spielt Leverkusen zu 9 zu Ende. Beide Platzverweise völlig zu Recht. Richtig unnötig, richtig dumm.
Bei so einer Führung, also, ey, einfach lost.
Bei so einer Führung, ja genau, die sind jetzt erstmal nächstes Spiel raus, also wirklich lost, aber Leverkusen gewinnt 3-0, verbessert sich damit auf 3-10 und kann damit so ein bisschen den Befreiungsschlag schaffen.
Ja, kommen wir zum, ich glaube schon, langweiligsten Spiel der Samstags-Nachmittagskonferenz, Hoffenheim gegen Augsburg. Zwei Mannschaften, die sich wirklich über weite Strecken des Spiels neutralisiert haben, Hoffenheim. Ja, hatte auf jeden Fall mehr Spielanteile zu Hause. Geiger konnte in der 39. Minute das einzige Tor des Nachmittags schießen. Super Konter von Hoffenheim da, Geiger verwandelt, souverän. 1-0 für Hoffenheim. Dritter Sieg in Folge für die Mannschaft aus Hoffenheim, ja. Die sind gut unterwegs.
Ja, muss man leider sagen, wo sie nicht gut unterwegs sind, ist beim Fansupport. Das hat auch Torschütze Geiger nach dem Spiel öffentlich kritisiert. Also 17.000 Zuschauer ist für Bundesliga schon Verhältnisse schon echt scheiße.
Hat er gesagt, ist mau
merkt
oder
merkt man
so,
halt, ne?
Hat er gesagt, 17.000
ist ja, mau. Hat er gesagt, ist mau, genau, ja. Also vor allen Dingen, Augsburg hat auch halt nicht viele Fans mitgebracht. Nee. So, ist halt Augsburg so. Also Hoffenheim und Augsburg wirklich fanmäßig. Also grauenvolles Spiel, war einfach leise, gedacht wie ein Corona-Geisterspiel, also Katastrophe, wirklich. Wo wir schon bei Mannschaften ohne Fans sind, kommen wir zum kleinen El Plastico, Leipzig gegen Wolfsburg. Ja, Leipzig gewinnt 2-0, verschärft die Krise von Wolfsburg. Ein Nkunku mit Doppelpack, unter anderem per Elfmeter nach Handspiel. Ja, Mann des Tages, Christopher Nkunku. Leipzig konnte ihn ja halten. Sehr, sehr krass. Aber ja, Leipzig konnte sich jetzt zumindest in die obere Tabellenhälfte schieben. Aber wirklich, ich sag mal so, wirklich gut ist der Saisonstart trotzdem nicht für Leipzig. Wolfsburg 15. wirklich sehr enttäuschend. Ja, aber zwei Mannschaften, die wirklich keine positiven Emotionen bei mir auslösen.
Ja, positive Emotionen löst auch das nächste Spiel bei mir nicht aus, außer vom Darm her und auch vom Spielgeschehen, was auf dem Platz passiert ist. Denn Bayern hat zu Hause Gladbach empfangen zum Topspiel. Und ja, also wirklich das beste Spiel, glaube ich, mit Freiburg gegen Bochum des Wochenendes auf jeden Fall. 1:1 geht das Spiel aus und wirklich Jan Sommer, ich habe ihn bei Kickbase, ich habe mich so gefreut. Bayern schießt wirklich 30 Mal aufs Tor und trifft nur einmal. Die hatten Chancen am Fließband wirklich und Sommer wirklich mit, ich glaube sogar im Spiel seines Lebens, hat einen Bundesliga-Rekord aufgestellt mit den meist abgewehrten Schüssen in einem Spiel. Und ja, aber man hat jetzt gesehen, Bayern ist auch anfällig nach langen Bällen, noch immer. Langsame Abwehr, sprechen wir immer öfters mal an. Die Abwehr von Bayern, arschlangsam. Langer Ball von Kramer, der irgendwie bei Thuram landet, weil Upamecano ja eine kleine Ciao-Aktion einlegt. Thuram dann vor Neuer eiskalt, schiebt den Ball ein. Und dann erst in der 83. Minute konnte Sané die Bayern erlösen nach einem, muss man sagen, wunderbar gespielten Angriff von Müller, Musiala und Mané. Ball landet im Endeffekt bei Sané, der am Elfmeterpunkt nur noch einschieben muss. Reaktion der Münchner, wieder unsympathisch sein Urgroßvater. Nagelsmann, der sich über den Schiedsrichter aufregt, über Gladbach aufregt, dass sie ihn nur rumverteidigt haben. Ja, war so. Gladbach hat einen Punkt mitgenommen. Tja, so ist Fußballnummer und ja, Bayern war wieder so ein Bayern-Moment, wo die sich nicht viel sympathischer gemacht haben beim Rest der Liga, glaube ich.
Nee, vor allen Dingen Julian Nagelsmann hat den Schiedsrichter so kritisiert, der auch ein bisschen Konter dazu gegeben hat, fand ich sehr sympathisch. Und vor allen Dingen hat Schiedsrichter Schlager halt wirklich gelbe Karte für Kimmich war überzogen. Es war völlig, völlig blödsinnig, auch dass irgendwie 50-50 Entscheidungen für Gladbach immer getroffen werden. Ist nicht so. Und auch dass da Kramer den Sané 25 Mal gefoult hätte, ja, ist halt Fußball. Und wenn halt endlich mal ein Verein so spielt, wie man gegen Bayern spielen muss und nicht da immer nur mit Samthandschuhen die Gegner anfasst, dann wird da direkt rumgeheult. Naja, ich sag mal so, die Punkte sind trotzdem weg für Bayern. Mal sehen, aus wie vielen Wettbewerben Julian Nagelsmann die Bayern in dieser Saison rauscoacht. Letzte Saison waren es ja immerhin 2. Mal gucken, ob er seinen eigenen Rekord aus der letzten Saison da noch übertrifft. Ja, sollte sich vielleicht lieber damit befassen, wie man in, auch in schwierigen Spielen dann mal vernünftig wechselt und sich nicht nur mit dem Schiedsrichter oder dem vierten Offiziellen anlegt und damit weiter Unruhe in die Mannschaft reinbringt, weil das halt auch immer sehr reflektiert. Didi Hamann hat etwas Sinnvolles gesagt dazu. Das ist so ungewöhnlich, dass ich es explizit erwähnen möchte. Genau, das zum Bayern-Gladbach-Spiel. Kommen wir zum Sonntag. Köln gegen Stuttgart, keine Tore, aber jede Menge Karten. Stuttgart hat sich einfach nicht im Griff gehabt und hat angefangen rumzutreten. Pfeiffer ist völlig zu Recht in der 56. Minute mit glattrot vom Platz geflogen. Pellegrino Matarazzo hat sich auch einfach verhalten, weiß ich nicht, wie irgendein Kreisliga-Trainer. Ist da an der Seitenlinie rumgesprungen, hat sich erst gelb abgeholt. Und ja, nur eine Viertelstunde später auch noch die gelb-rote. Als er sich aufgeregt hat, ein weiteres Mal und gegen die Bande getreten hat. Ja, am Ende fliegt auch Matarazzo vom Platz, wird deshalb das nächste Spiel von der Tribüne verfolgen dürfen. Stuttgart ohne Pfeiffer, sicherlich keine böse Absicht, aber völlig unnötig, da so reinzugehen. Ja, Köln lässt sich dann in der Folge ein bisschen anstecken und schafft es nicht, die Überzahl in 3 Punkte umzumünzen. Am Ende ein 0-0 der besseren Sorte, könnte man sagen. Stuttgart auf jeden Fall, dadurch, dass Pfeiffer jetzt gesperrt ist, sagen wir mal so, nicht so ganz schlecht für uns.
Das stimmt, das stimmt. Kommen wir zum Abschluss des Spieltags. Der zweite Aufsteiger empfängt die SGE aus Frankfurt. Ja, die haben sich zu einem kleinen Torspektakel im Weserstadion verabredet. Das Spiel geht 3:4 aus für Frankfurt. Nach 2 Minuten geht der Toreschießen schon los. Götze, nach knapp 3 Jahren Bundesliga-Abstinenz, trifft er zum ersten Mal wieder aus der Distanz, versenkt ihn bei links unten. Jung und Bittencourt können dann innerhalb von 3 Minuten den Rückstand egalisieren und sogar in Führung gehen mit 2:1. Ja, und danach beginnt dann die Frankfurt-Show. Kolo Muani, krankes Dribbling da von ihm in der 32. Minute, schiebt den Ball zum 2:2 ein. Lindström auch mit einem schönen Tor in der 39. Nach Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte dann Zou. Was eine Scheiße, den habe ich bei Kickbase verkauft vor einer Woche. Lächerlich.
Ja, Bittencourt hat sich bei mir verletzt.
Stimmt, der hat sich auch
der noch verletzt. Der ist nach 29 Minuten ausgewechselt worden und hat in 29 Minuten 105 Punkte gemacht.
Ja. Also, der hat ja auch die Hütte gemacht, stimmt. Aber naja, Zou da mit einem 4:2 und ja, ich hatte noch Hoffnung, weil Bremen, haben wir gerade schon gesagt, die Mannschaft der Nachspielzeit wirklich, hat auch in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter bekommen durch Füllkrug, aber ja, da ging dann doch die Zeit den Bremern endlich mal oder zum ersten Mal aus. Sie verlieren das erste Mal diese Saison mit 3:4. Frankfurt, erster Dreier diese Saison, die scheinen jetzt wieder in die Spur zu kommen so langsam, weil Frankfurt auch bis jetzt sind sie unter ihren Ansprüchen, eher hinter ihren Ansprüchen noch hergelaufen.
Ich würde sagen, nach dem vierten Spieltag kann man das erste Mal auf die Tabelle gucken. Der FC Bayern ist Spitzenreiter, wenig überraschend, aber dadurch, dass sie federlassen haben, punktgleich mit Union Berlin. Union, dass sie so weit oben sind, sehr sympathisch. Der nächste, noch sympathischere Verein folgt direkt mit Freiburg. 3 Spiele, 9 Punkte auf Platz 3. Dann wird es unsympathisch mit Hoffenheim und Dortmund. Gladbach folgt daraufhin, Mainz, Köln, Leipzig, die auch hinter ihren Erwartungen zurückhängen, Leverkusen unten drin auf 13. Ja, und dann wird es so ein bisschen erwartbar. Augsburg 14., Schalke 16., dazwischen liegt noch Wolfsburg. Viele haben die sehr positiv eingeschätzt. Ich habe sie ja recht schwach eingeschätzt auch. Bisher habe ich damit eher recht. Und Hertha und Bochum von uns beiden als Absteiger getippt, beziehungsweise ich habe Bochum auf Relegationsplatz 16. Sind unten drin mit einem Punkt und 0 Punkten jeweils. Bochum bereits mit 13 Gegentoren und nur 3 geschossenen. Sieht ganz schwach aus. Und sollte das so weitergehen, wird es natürlich auch für uns ein Must-Win. Das kann man nicht anders sagen. Wenn wir auf den nächsten Spieltag schauen, haben wir wieder das ein oder andere sehr geile Spiel. Wir haben Leverkusen gegen Freiburg, die weit oben drin sind. Dortmund empfängt Hoffenheim, 5. gegen 4. Wir, wie bereits angesprochen, in Stuttgart am Samstagnachmittag. Aber ja, alles wird überschattet vom besten Spiel des Spieltags bereits am Samstag um 15:30 Uhr. Union Berlin, Platz 2, 10 Punkte, empfängt den FC Bayern, Platz 1, 10 Punkte. Ja, und könnte damit Tabellenführer werden. Und ich sag mal so, wir haben die langsame Bayern-Abwehr angesprochen und die schnellen Unioner Spieler. Mal sehen, was da so wird. Werdet ihr in der nächsten Woche wahrscheinlich sehen und auch erfahren. Kommen wir aber zum Spiel Stuttgart gegen Schalke. Samstag 15:30 Uhr. Was sagst du? Was erwartest du?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob die Pfeiffer-rote Karte da Stuttgart so krass schwächt, ehrlich gesagt. Ich meine, die haben ja auch mit Silas, der ja im Moment nur Rotationsspieler ist, auch noch einen guten auf der Bank sitzen, einen schnellen Spieler vor allem auf der Bank sitzen. Wo ich schon wieder ein bisschen Angst kriege. Ich denke, dass wir mit einem Punkt nach Hause fahren werden, hoffe ich zumindest, ist Pflicht für mich, ehrlich gesagt. Ich denke, das Spiel geht 0-0, sage ich nicht. 1-1 geht's aus. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel zum Angucken, ehrlich
gesagt. Nö, wird kein schönes Spiel. Wird auch ein Spiel, was ganz wenig gezeigt wird, weil Union gegen Bayern einfach alles überstrahlen. Auch Leverkusen-Freiburg, glaube ich, ein ganz geiles Spiel wird. Ich glaube das nicht. Also ich glaube nicht, dass wir da was holen. Glaube ich nicht. Also ich erwarte 4 Punkte, aber ich glaube nicht dran. Bin ich ehrlich. Ich bin das erste Mal diese Saison pessimistischer als du, glaube ich. Und sage, dass wir das Spiel 3-1 verlieren. Es wird, wie du sagst, kein gutes Spiel. Aber also meine die Defensive lässt einfach nicht in meinem Kopf zu, dass wir da nur ein Tor kriegen. Gegen die schnellen Spieler.
Das kann schon gut sein.
Wir haben ein Tor aus dem Spiel gemacht, plus 2 Elfmeter, plus ein Freistoß. Also,
Vor allem, ich habe gerade nochmal geguckt, also dass Pfeiffer die Rote bekommen hat, okay, aber die haben halt noch, je nachdem, was jetzt noch passiert bis zum Ende des Transferfensters, ist Kalajdzic wahrscheinlich vielleicht wieder da, außer er wird jetzt noch verkauft.
Der soll doch verkauft werden, der hat
er soll verkauft werden, aber das Angebot ist für die Stuttgarter noch immer zu gering, meinen sie zumindest. Aber also, wenn der da ist, sieht es natürlich noch beschissener aus für uns, aber wie gesagt, ich hoffe mal auf ein Unentschieden und einen Punkt. Ganz wichtig wird es dann die Woche darauf. Mal gucken, wie wir dann auf dieses Spiel gucken werden. Was auch vor allem Bochum nächsten Spieltag macht. Ob die vielleicht ob denen ein Befreiungsschlag gelingt. Man wird sehen.
Ja, und nach dem nächsten Spieltag, da sahen wir dann 5 Spiele um. Da werden wir dann auch mal einen Blick auf unser Tippspiel werfen. Ich habe das ja alles mir feinsäuberlich notiert. Ja, wird interessant werden. Bochum nächste Woche übrigens gegen Bremen. Auch so ein richtig schönes Traditionsspiel.
Ja.
Und gegen den anderen Aufsteiger, ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass Bremen das Spiel gewinnt, dass Bochums Krise verschärft wird. Ich glaube nicht dran an Punkte in Stuttgart. Ich hoffe drauf. Aber naja, wir werden sehen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und ja, damit würde ich sagen, macht es gut. Regt euch nicht so sehr auf.
Es wird wieder besser, hoffentlich.
Es wird wieder besser. Es war nicht die höchste Saisonniederlage in der Bundesliga bisher. Die Bochumer haben es noch schlimmer gemacht, aber naja. Wir sehen es, wir hoffen auf Besserung gegen Stuttgart. Und vielleicht haben wir ja einen neuen Innenverteidiger in der Startelf. Wir werden es sehen.
Mal schauen.
Wir werden die News dann sicherlich alle für euch aufbereitet hier haben. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Woche. Genießt die letzten Sonnenstrahlen. Und wir sagen Glück auf, ciao, ciao, bis zur nächsten Woche.
Glück auf, tschüss.